eine besonders schöne Zeit immer, bekannte Gesichter zu sehen, mit euch gemeinsam Gott zu suchen. Und was für ein schöner Start, was für ein schöner Gottesdienst schon bis hierher Erntedank zu feiern ist, was ganz Besonderes. Nicht nur, dass Gott uns wieder versorgt hat, wir dankbar sind, ein Jahr hat er uns durchgetragen und versorgt. Es ist ja wundersam, dass wir in einem Land leben, wo das für uns kein Problem ist, einkaufen zu gehen. Und all diese guten Dinge, die hier vorne stehen in eurem Altarraum, zu kaufen. Was für ein Geschenk, dass wir uns keine Gedanken darüber machen müssen, was wird morgen sein. Das ist ja das Besondere. Das Gegenteil von Erntedank ist Gewöhnung und Selbstverständlichkeit. Also ich kann mich an alles Gute auch gewöhnen. Ich weiß nicht, wie es all den Ehemännern hier geht. Wundert ihr euch auch manchmal? Diese schönen Lebensmittel, die finden wundersam von ganz alleine in unsere Kühlschränke, in unsere Töpfe und Pfannen auf unsere Teller, ohne dass wir Ehemänner viel dazu tun müssen. Das ist ein Grund heute, Gott zu danken für die Ehefrauen, die er euch gegeben hat, die er uns gegeben hat. Vielleicht auch unseren Ehefrauen mal zu danken. Dass unsere Wäscheberge, die wir im Bad hinterlassen, ja, ich denke, das ist eine Möglichkeit. Unsere Wäscheberge, die wir im Bad hinterlassen, die auf wundersame Art und Weise trocken, sauber, zusammengelegt, also so richtig schön zusammengelegt. Ne? Wir Männer schaffen es auch, Wäsche zusammenzulegen vielleicht, dass die regelmäßig in unseren Schränken immer wieder landen, ohne unser Hinzutun. Also ich habe sogar schon Mühe, das im Bad im Wäschekorb abzulegen. Das trainiert meine Frau mir an. Ach, auch das ist Erntedank, denen zu danken, die sich darum kümmern. Vielleicht fallen euch Frauen auch ein paar Sachen ein, wofür ihr euren Männern danken könnt. Und das ist Erntedank, das gehört mit dazu. Weg von Selbstverständlichkeiten oder das wieder neu in den Blick gerückt, was wir für selbstverständlich erachten. Das wieder in den Blick gerückt, woran wir uns gewöhnt haben, an all das Gute, was Gott uns gegeben hat und all das Gute, was die Menschen um uns herum uns tun. Ganz liebe Grüße soll ich euch auch am Anfang noch sagen von meiner Frau. Die ist zu Hause. Wir haben gerade eine Jugendrüstzeit im Haus, haben sich ein paar junge Gemeinden zusammengetan. Die treffen sich unter dem Rüstzeitthema, komm, folge mir nach. Was kann es besser geben, wenn junge Leute darüber nachdenken, wie sie mit Jesus in ihrem Alltag unterwegs sind? Ich habe mir für die Predigt einen Text ausgesucht, der hat auf den ersten Blick mit Erntedank gar nichts zu tun. Und trotzdem musste ich mich in dieser Woche, als ich mich vorbereitet habe, dem stellen, weil ich nicht nur einfach nachblätter und denke, und ja, was könnte man in Chemnitz machen bei den lieben Geschwistern. Wer von uns sehnt sich nicht nach Frieden? Wenn wir die Nachrichten lesen, hören, durchscrollen, wer sehnt sich nicht danach, dass Frieden einkehrt auf dieser Welt? Wenn wir Richtung Osteuropa schauen, in die Ukraine, wenn wir in den Nahen Osten schauen, nach Israel, nach Syrien, Libyen und diesen ganzen Ländern. Wer sehnt sich nicht danach, dass Frieden einkehrt auf unserer Welt? Wer sehnt sich nicht danach, dass Frieden einkehrt in unseren Herzen? Dort, wo wir schwierige Lebenssituationen haben, dort, wo wir Streit haben, dort, wo Dinge nicht geklärt sind. Manchmal lassen sie sich auch nicht klären. Wer sehnt sich nicht nach Frieden? Und trotzdem schreibt Paulus an Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Dieses griechische Wort Agonie, was hier drin steckt, kommt aus dem sportlichen, militärischen Bereich und bedeutet höchste Konzentration aufzuwenden. absolute Disziplin und höchste Anstrengung für etwas, was Gott uns nicht abnehmen kann. Kämpfe, den guten Kampf des Glaubens, ist etwas, was manchmal gar nicht so wirklich in unser Leben hineinpasst, weil wir uns nach Frieden sehen. Wir haben vor uns ein schönes Lied gesungen über den Friedefürst. Ja, wir gehen wieder auf Weihnachten zu, wir feiern, dass er gekommen ist. Gott hat den in unsere Welt geschickt, der uns Frieden gebracht hat. Frieden mit Gott, Versöhnung mit Gott. Und trotzdem sind wir in Herausforderungen auf dieser Welt gestellt, die alles andere als friedlich sind. Und mein Eindruck ist, je länger ich mit Gott unterwegs bin, dass Gott uns dort nichts abnimmt. An Wegen, an Prozessen, auch an Kämpfen. Ich verstehe euch, wenn euch das genauso geht wie mir, dass ihr denkt, oh, wir sind manchmal müde, solche Glaubenskämpfe auszutragen. Glaube ist oft Kampf und kein Wellnessprogramm. Es ist kein Kampf, den wir am Sonntagmorgen auskämpfen müssen, es sei denn, es geht überhaupt ums Aufstehen und den ersten Kaffee, bevor wir fähig sind, überhaupt klar denken zu können. Aber zumindest nicht in so einer Gemeinschaft, in diesem Gottesdienst. Glaubenskampf bedeutet, es ist ein Erleben von Siegen und Niederlagen. Vielleicht kennt ihr solche Dinge aus eurem Leben, aus eurem Alltag, die einen Sieg hervorbringen. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Niederlage, der wir uns bittererweise stellen müssen. Ein Bruder hat es vorhin so schön gebetet, dass unsere Gedanken nicht immer Gottes Gedanken entsprechen. Das ist die Wahrheit. Wir sind auf diese Welt gestellt, die noch ein Provisorium ist. Es kommt erst noch das Neue, das Vollendete, wenn wir bei ihm sind, wenn die Zeit gekommen ist. Es ist ein Festhalten an Gottes Verheißungen zum Beispiel. Ein Festhalten an dem, was er gesprochen hat. Und da ist die Bibel voll von seinen Verheißungen. Plus unser Alltag und unser Leben, unsere Situation, die sehen nicht immer so aus, als ob sich die gerade so grandios erfüllen würde, die Verheißung Gottes. Denken wir zum Beispiel an Abraham. Der hatte eine Verheißung, dass Gott ihm Nachkommen schenkt. Und wir wissen auch, dass Abraham eine Niederlage erlitten hat, in diesem Glaubenskampf an dieser Verheißung festzuhalten, weil Sarah war gar nicht mehr in der Lage, Kinder zu kriegen, und er hat eine Notlösung angestrebt. Also, wie soll ich sonst zu dem Versprechen Gottes kommen, einen Nachkommen zu haben? Auch das gibt's in unserem Leben. Die Suche nach den Abkürzungen zu Gottes Verheißungen. Und nach der Geschichte mit Abraham und seiner Magd, seinem Sohn Ismael, dann lesen wir die nächste Stufe der Verheißung. Dann lesen wir nämlich, dass auch Abrahams Leib vertrocknet war. Das ist die zweite Stufe. Auch Abraham war nicht mehr in der Lage, Kinder zu zeugen. Also es lag nicht nur an Sarah und ihrem fortgeschrittenen Alter, auch Abraham war dann nicht mehr so weit. Und dann erfüllt sich die Verheißung Gottes. Wie sieht es im Leben anderer biblischer Gestalten aus? Wie war das für den verlorenen Sohn, wieder nach Hause zu kommen, seinem eigenen Stolz zu begegnen, sich einzugestehen, ich bin gescheitert, mein Leben ist gescheitert? Wie war das der Glaubenskampf, den Jesus geführt hat, nachdem der Heilige Geist ihn in die Wüste geführt hat? Und er versucht worden ist, auch Abkürzungen zu nehmen, sich gegen das zu wenden, was Gott gesprochen hat. Was für ein Glaubenskampf ist es für uns, an Gott dran zu bleiben? Also vielleicht kennt ihr diesen Begriff von stille Zeit machen. Meistens ist meine stille Zeit nicht so still, weil ich eher ganz laut und auch ganz aktiv mit Gott rede. Und manchmal ist die stille Zeit sehr still. weil ich abgelenkt bin, weil mein Handy vibriert, weil noch jemand kommt und ich denke, ach, ich habe dann gleich einen Termin und ja, wie wird dieser Termin werden? Ach, ja. Sonntag muss ich nach Chemnitz, mal sehen, wem ich da begegne. Ich bin gespannt, wie die Chemnitzer ihren Gemeindeumbau weiter vorangehen. Wisst ihr, so sieht meine stille Zeit manchmal aus. Das ist ein Glaubenskampf. Meine Gedanken wandern und gehen und sind unterwegs. Das ist ein Kampf, manchmal dran zu bleiben, weil ich mich so gerne ablenken lasse. Weil ich manchmal abends da sitze und durch den Tag gehetzt bin und da ist zwar noch Zeit bis zum Bett gehen, aber ach, so eine schöne Serie, oder? Gewöhnen wir das an, mit unseren Jüngerschaftsschülern immer Bibelverse auswendig zu lernen. Das haben die als Hausaufgabe. Gibt nichts Besseres, als wenn der Heilige Geist uns an sein eigenes Wort erinnern kann. Wisst ihr nur, ich merke mir Lieder wesentlich einfacher aus dem Radio als ein Bibelvers. Das ist eine Krux. So einfach. Da bleibt mir was hängen, worauf ich gar nicht so Wert lege, was gar nicht meinem wirklichen Leben entspricht. Und trotzdem ist es so schwer für mich, Bibeltexte zu lernen, Verse zu lernen, in der Bibel zu lesen. Was für ein Kampf ist es, meine Sorgen immer wieder an Gott abzugeben. Vielleicht kennt ihr das. Die Sorgen um die eigenen Kinder. Wie werden die ihren Lebensweg gehen? Ja, das ist ja schön, die ganz Kleinen zu haben. Erst recht die, die du auf dem Arm hast. Da hast du ja noch volle Kontrolle drüber. Na, die vertrauen sich dir an, die können nichts anderes als da liegen. Die melden sich, wenn sie Hunger haben. Die melden sich auch, wenn es feucht und kalt wird an bestimmten Körperstellen. Und dann kriegen sie eine neue Windel und dann kriegen sie was zu essen. Und je größer die Kinder werden, desto schneller lernst du das loszulassen, sie ihren eigenen Wegen zu gehen. Und was ist es dann für uns? Ist es dann auch noch ein Vertrauen, dass Gott meine Kinder im Blick hat, so wie er mein Leben im Blick hat und so wie er mich gefunden hat, obwohl ich nicht nach ihm gesucht habe. Also ich war nicht wirklich auf der Suche nach ihm, aber Gott hat mich gefunden. Schaffe ich das, Gott zuzutrauen, dass er meine Kinder in der Weise im Blick hat? Oder mache ich mir Sorgen, fange ich dann an, wenn meine Kinder erwachsen sind, sie zu lenken? Das können Eltern auch gut, oder? So ein paar Informationen immer mal streuen. Und ihnen auf die Wege zu helfen, die richtige Bahn zu finden. Oder kann ich diesen Gedanken widerstehen und es an Gott abgeben? Was für ein Glaubenskampf kann das manchmal sein, großzügig zu sein? Das ist ein Zeichen eurer Großzügigkeit. Großzügigkeit meine ich aber nicht nur in Form von Waren und Gütern, sondern von Aufmerksamkeit, anderen zu schenken. Glaubt mir, alle Menschen sehnen sich nach Liebe und nach Annahme. Und wir sind generell Menschen, die gerne nehmen. Uns fällt es leichter, etwas zu nehmen, als etwas zu geben. Wie sieht es aus mit unserer Großzügigkeit, ein gutes Wort für jemanden zu haben, anderen unsere Aufmerksamkeit und Hilfe zu schenken? Das ist ein Kampf, nicht nur zu warten, dass mir jemand all das Gute tut. Das ist ein Kampf, etwas zu geben, was ich selbst vermisse vielleicht. Was für ein Glaubenskampf ist es, zu vergeben, wenn wir verletzt worden sind. Und dort können wir vielleicht vergeben, wenn Menschen uns nicht so nahe stehen. Das ist einfach. Aber wie sieht es mit den Menschen aus, die uns nahe stehen? Unsere Partner, unsere Kinder, unsere Eltern. Das ist ein Glaubenskampf, dort zu vergeben, wenn unsere Gefühle verletzt sind. Wir wissen das vom Rationellen, vom Kopf her natürlich. Wir vergeben, wir wollen das. Wir wollen vergeben, so wie Gott uns vergibt. Ist gar keine Frage. Wie sieht es in der Praxis aus? Was für ein Glaubenskampf ist es, mit Enttäuschungen umzugehen, mit Verlusten umzugehen. Um was wird gekämpft? Ich habe das überschrieben, diesen ersten Punkt, mit: Wir kämpfen darum, geistlich zu reagieren. Geistlich zu reagieren. Nicht menschlich, so wie Paulus das an die Kolosser schreibt: Wir sind errettet aus der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das ist das, was die Neugeburt mit uns macht. Wir sind versetzt in das Reich seines lieben Sohnes und leben dort. Und so ist der Auftrag in unseren Glaubenskämpfen, so zu reagieren, so zu handeln. Nicht menschlich, diesen Gedanken nachzugehen. Es gibt nur einen Ort, einen Platz, wo unsere Sorgen und Nöte hingehören. Die Bibel sagt, dass es eine ganz aktive Sache ist. Ich mache das manchmal, wenn ich merke, Nöte und Sorgen nehmen überhand. Dann weiß ich, dass meine Bibel zumindest sagt, dass ich sie werfen soll. Und dann gehe ich aufs Feld und dann schnappe ich mir Steine, große und kleine. Und dann packe ich dort in diese Steine all meine Sorgen rein. Die Menschen, die mir wichtig sind, wo ich nicht weiß, wie das weitergeht. Meine Sorgen mit meinen Finanzen. Ihr kriegt das auch einmal im Jahr, so einen Steuerbescheid, so einen Bescheid, was ihr mal an Rente kriegt. Ich bin noch nicht an dem Punkt, ich habe noch 20 Jahre bis zur Rente. Ich schmunzel über das Datum und ich schmunzel auch über die Zahlen, die da stehen. Und manchmal ist es leicht. Und ich denke, Gott, wir werden noch, Judith und ich, wir werden noch deine Wunder sehen. Weil die Zahlen, die da stehen, naja, das ist eher lustig. Manchmal geht es mir so, dass ich denke, dass, ja, das ist okay. Wir haben uns auch bewusst dafür entschieden. Es ist weder ein Vorwurf zum Herrn hin, zu sagen, wir gehen in ein Missionswerk und wir verdienen ein Taschengeld. Und ich weiß, wenn Gott uns die letzten 20 Jahre versorgt hat, dann wird das die Nächsten tun. Und auch dann, wenn dieser Punkt kommt und wir in Rente gehen dürfen und von diesem Geld leben. Das ist manchmal einfach. Und ich merke, manchmal werde ich in einen Glaubenskampf gezerrt, wenn ich diese Zahlen sehe und darüber nachdenke. Und dann kommt so eine Autorechnung und ich denke, wie wird das dann mal werden? Dann muss ich mir, wenn ich aufs Feld und in den Wald gehe, einen größeren Stein nehmen und dann muss ich den werfen. Zum Herrn. Der Auftrag ist, alle meine Sorgen auf ihn zu werfen. Nicht mir selber Möglichkeiten, Abkürzungen und Lösungen zu schaffen, sondern darum zu kämpfen, dass ich zu ihm geworfen kriege. Es ist ein Kampf um unsere Bestimmung, als Gottes Kinder zu leben. Als die, die in das Reich seines Sohnes versetzt sind, weil wir nicht von dieser Welt sind, auch wenn wir noch hier sind, hier leben sollen und dürfen und auch ein Zeugnis seiner Gnade sein sollen. Und wie erbärmlich ist es, wenn ich als Zeugnis seiner Liebe in Undankbarkeit mit voller Sorgen durch mein Leben gehe und auch noch den Mitmenschen das Leben mies mache. Das ist kein gutes Zeugnis für ihn. Es ist der Aufruf und der Kampf, den Gott uns wirklich nicht abnimmt. In all diesen Möglichkeiten, die er uns gibt, geistlich zu reagieren. Und manchmal haben wir Erlebnisse, wo wir merken, dort haben wir entweder schon Niederlagen eingesteckt oder alle Umstände sprechen gegen Gottes Verheißungen. Ich hatte vor ein paar Jahren die Situation, dass ich eine Krebsdiagnose hatte und liebe Geschwister waren da im Krankenhaus, um für mich zu beten und haben mir gute Sachen zugesprochen. Siehe, ich werde leben und die Werke des Herrn verkünden. Nur, dass meine Krankenakte das Gegenteil gesagt hat. Wie halten wir dann daran fest? Wenn wir für liebe Menschen beten, für unsere Geschwister beten und sie trotzdem sterben, trotz unserer Gebete. Wenn wir für unsere Kinder beten und sie trotzdem ihre eigenen Wege gehen. Das ist ein Geschenk, dass Gott uns in solche Glaubenskämpfe stellt, weil es wieder eins deutlich macht, dass wir von ihm abhängig sind. Nicht von unseren eigenen Werken, nicht von den eigenen Taten, die wir tun können, sondern von seiner Liebe. Und diese Agape-Liebe, von der Gottes Wort spricht, also diese ganz selbstlose Liebe, die bedeutet auch die Bedürftigkeit von uns Menschen, von dir und mir zu sehen. Es ist also nicht nur, dass Gott sagt, meine Liebe, die ist selbstlos, ich warte nicht darauf, dass etwas zu mir zurückkommt, sondern sie sieht auch die Bedürftigkeit im Gegenüber. Auch das ist echte Liebe, die sich der Bedürftigkeit von uns Menschen annimmt. Dass wir in diesem Glaubenskampf ermutigt und gestärkt werden, weil Römer 8, Vers 37, in alledem überwinden wir weit um dessen Willen, der uns geliebt hat. Wir sind dazu berufen, diesen Glaubenskampf zu gewinnen, egal welcher Kampf das gerade für dich ist, wo du gerade stehst, wo ich gerade stehe. Wir überwinden weit um dessen Willen, der uns zuerst geliebt hat. Mit Jesus dürfen wir uns bewusst machen, dass das, was in dieser Welt schwierig ist, Tod, Krankheit, Streit, Trennung, dass das überwunden ist. Und wir haben die Aufforderung, in ihm zu bleiben, uns keine Abkürzungen zu suchen, uns keine Extrawege vorbeizusuchen an diesem Kampf. Manche Kämpfe, ach, die sind wir müde und leid geworden zu kämpfen. Es ist ein Kampf um unsere Berufung, ein Kampf um unser Herz, um unseren Weg, den Gott uns bestimmt hat. Ich erlebe junge Leute, die sind so umkämpft. Wir brauchen das für die Jugend zu beten, für junge Menschen zu beten, dass sie ihren Weg mit Gott wirklich finden. Und dass wir sie dann nicht von oben herab belehren und ihnen zeigen, wie es richtig geht, sondern dass wir uns unsere Kraft ihnen zur Verfügung zu stellen, dieses Land ganz neu Gott hinzustellen und hinzulegen. Dass Gott Erneuerungen und Aufbrüche schenkt. Und mein Wunsch ist es, dass nicht sie mich und meinen Dienst unterstützen, sondern dass ich junge Leute unterstütze, dieses Land wieder in Gottes Armen, seine Gegenwart zu treiben. Und bis es soweit ist, bleibt es unser Glaubenskampf. Weiter zu vergeben, dort wo Menschen uns wieder verletzen. Zu vergeben auch dort, wo die gar keine Einsicht darüber haben. Wo es nicht mal darum geht, es tut mir leid. Ich habe es nicht so gewollt. Das ist was Menschen so schwer über die Lippen geht. Es ist unser Kampf, wenn Dinge falsch laufen in unseren Freundschaften, Beziehungen, Ehen, die ans Licht zu bringen und zu reinigen und zu klären. Denn wir wissen, so sagt die Bibel es auch, eigentlich redet die Bibel oft über Kämpfe. Sie lässt uns nicht im Unklaren, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, auch wenn sich das manchmal so anfühlt, oder? Wir haben Streit mit Menschen aus unserer Gemeinde, weil wir unterschiedliche Verständnisse haben. Wir haben Streit mit unseren Partnern, in unseren Ehen. Aber die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegeneinander. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. So sagt es Epheser 6. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, den Herrn der Welt, der über die Finsternis herrscht. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt und alles überwindet und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Beschuht an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens, damit ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wieder ein guter Punkt, Bibelstellen auswendig zu lernen. Wir kämpfen nicht gegeneinander, auch wenn sich das zu 90% in unseren Glaubenskämpfen so anfühlt. Wenn ich nicht lerne, geistlich zu kämpfen, werde ich mich auf Grabenkämpfe mit meinem Nächsten, mit meinem Partner, mit meinen Kindern, mit meinem Chefs, mit meinen Dozenten an der Universität, mit meinen Eltern einlassen. Und dann bin ich derjenige, der verloren hat. Was wir brauchen in unseren Kämpfen ist, dass es immer praktisch wird. Dass wir zu Taten schreiten. Taten der Nächstenliebe. Alle Muskeln, die wir nicht so benutzen, das merken wir immer dann, wenn das so der Fall ist. Alle Muskeln, die wir nicht benutzen, bilden sich zurück. Das ist ähnlich mit den Glaubensmuskeln so. Wie können wir Gott dankbar sein, dass wir manche Kämpfe haben und wieder neu lernen können zu vergeben? Dass wir manche Situationen haben, wo wir neu unsere Sorgen auf ihn werfen müssen, weil wir es nicht selbst schaffen wollen, weil wir es nicht selbst schaffen müssen. Aber deswegen müssen wir unsere Muskeln, unsere Glaubensmuskeln trainieren. Für manche Situationen, die wir nicht uns herbeigesehnt haben, die schwer sind, dürfen wir das lernen, Gott dafür zu danken. So ähnlich wie Hiob das gemacht hat. Er sagt, wenn wir das Gute empfangen haben von ihm, sollten wir nicht auch das Schwere annehmen. Das Schwere, das Schwierige, sogar das Böse. Weil es uns hilft, weil es für uns eine neue Gelegenheit ist, unsere Muskeln zu stärken. Deswegen brauchen wir solche Gelegenheiten, wo all unsere Glaubenskämpfe, unser ganzer Glauben in die Tat umgesetzt wird. Nicht, weil es uns näher zum Herrn bringt, nicht, weil es unsere Errettung bringt, sondern weil es die einzige Möglichkeit ist, in solchen Kämpfen siegreich zu bleiben. Lieber den Tatort streichen und eine Stunde in der Bibel lesen. Ich sage euch, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werden wir ermutigter daraus hervorgehen. Ich will mich lieber eine Stunde mit neuen Liedern beschäftigen und neue Lieder lernen, die mich auf ihn ausrichten, als mir noch eine Stunde lang Sorgen zu machen, meinen Rentenbescheid noch genauer zu studieren und Möglichkeiten zu suchen, wie ich vielleicht mein bisschen Geld noch mit ein paar Zinsen vermehren kann. Oh, das ist ein Kopfkino. Ich sag's euch, lieber neue Lieder lernen. Lieber will ich das lernen, mich Gottes Wahrheiten auszusetzen, als irgendwelchen Bescheiden. Lieber will ich das lernen, meine Kinder wieder ganz neu Gott hinzulegen und sie in seine Hände geben, weil er alle Möglichkeiten hat, weil er sie noch mehr liebt als ich. Manchmal kann man sich das nicht vorstellen, aber es geht. Für Gott ist es möglich, mein Kind noch mehr zu lieben, als ich es lieb habe. Und ihm alles zuzutrauen, dass er meine Kinder erreichen kann. Noch besser, als Eltern ihre Kinder erreichen können. Ihr Eltern, die ihr Kinder habt, egal ob sie so Heranwachsende sind oder auch schon erwachsen sind. Ihr wisst, wovon ich rede, dass Eltern die Letzten sind, die ihre Kinder an vielen Stellen erreichen. Das braucht es andere Menschen. Andere Menschen haben mich mit dem Evangelium erreicht, nicht meine Eltern. Ich habe vieles, was meinen Charakter betraf, eher durch andere Menschen gelernt, als es meine Eltern dachten. Na, das wäre schon gut, wenn er das noch am Blick hat. Dort braucht es Praxis. Dort braucht es Taten unsererseits. Und dort meine ich auch, das nicht einfach die Hände in den Schoß zu legen und dem Herrn anzubefehlen, sondern das ist was ganz Aktives. Meine Sorgen auf ihm zu werfen, meine Glaubensmuskeln zu trainieren und zu vergeben. Vergeben erlebe ich im christlichen Bereich ganz oft, dass wir zu schnell beim Schritt 2 sind und sagen, ach, Schwamm drüber. Das ist kein Vergeben. Vergeben zuallererst bedeutet, dass ich eine Schuld feststelle. Jemand anderes ist an mir schuldig geworden. Vielen fällt es so schwer, überhaupt zu benennen, was sie vergeben wollen. Aber das brauchen wir, Schritte zu gehen in Vergebung, weil Vergebung eine ganz aktive und eine ganz konkrete Sache ist. Und es ist mein Wunsch für mich, das zu tun und für euch genauso. Ich habe diese Woche und heute Morgen was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe diese Predigt gehalten bei euch am 8. Oktober 2017, vor genau 7 Jahren. Und ich habe diese Woche, als ich gebetet habe für euch, ich habe meine Aufzeichnung gefunden, weil ich denke immer, ach, ich muss nicht denen das Gleiche predigen wie die letzten Male. Ich führe da relativ gut Buch drüber, aber es hat mich nicht in Ruhe gelassen, diese Predigt neu für mich aufzufrischen und für euch auch. Und ich möchte euch nach 7 Jahren genau fragen, wo stehst du in deinem Glaubenskampf? Wo musst du neu wieder in diesen Glaubenskampf eintauchen? Vielleicht, weil du müde geworden bist oder versagt hast. Vielleicht, weil du so viele Niederlagen erlebt hast. Dort will ich dich, so wie auch vor 7 Jahren, das steht in meinem Konzept, wieder neu ermutigen, wieder einzutauchen in diesem Kampf. Und diese Waffenrüstung Gottes anzuziehen und wieder geistlich zu reagieren. Ich glaube, ihr habt wahrscheinlich schon andere Predigten gehört. Das waren 7 Jahre mal 350 Sonntage. Wir brauchen das immer wieder, vielleicht Botschaften neu zu hören, weil Gott uns damit an etwas erinnern möchte. Und es ist mein Wunsch für mich, für jeden von uns, wieder neu geistlich zu reagieren, dort, wo wir nicht davor gefeit sind, menschlich zu reagieren. Dort, wo Gott uns Freiheit gibt, unsere Entscheidungen zu treffen, aber seine Sehnsucht ist, mit ihm unterwegs zu sein und diesen Kampf wieder neu zu kämpfen. Dort, wo wir müde geworden sind und versagt haben. Und Vater, dafür möchte ich dich bitten, für jeden Einzelnen von uns, dass du uns wieder neu ermutigst, dort den Kampf aufzunehmen. Dort, wo wir müde sind, dort, wo wir aufgegeben haben und nicht mehr können. Dort komm du, Heiliger Geist, und erinnere uns an die Schritte, die wir gehen können, an das Schwert, was wir nehmen können, um geistlich zu kämpfen und geistlich zu reagieren, um diese ganze Waffenrüstung wieder neu anzuziehen und diesen guten Glaubenskampf zu kämpfen, den du uns stellst. Hilf uns dazu. Danke, dass du uns kennst und uns lieb hast. Danke, dass deine Gnade und Barmherzigkeit kein Ende hat und dass wir uns wieder neu dir anvertrauen dürfen mit allem, was unser Leben ausmacht, den guten Sachen, für die wir dankbar sind und genauso den Herausforderungen, den Sorgen und den Nöten. Amen.